NDR Info. Echo des Tages.
Mit Antje Diekann, schönen guten Abend. Bei den Vereinten Nationen ist eine wichtige Personalfrage entschieden, nämlich wer neuer UN-Generalsekretär werden soll. Der Sicherheitsrat spricht sich für den früheren portugiesischen Ministerpräsidenten Guterres aus. Mehr dazu in dieser Sendung. Außerdem haben wir eine etwas ungewöhnliche Pressekonferenz verfolgt. ZDF-Moderator Böhmermann hat sich heute zu der Entscheidung der Staatsanwaltschaft Mainz geäußert, gegen ihn nicht mehr wegen seiner Äußerungen über den türkischen Staatschef Erdogan zu ermitteln. Und noch eine Personalie. Per Steinbrück zieht es zu neuen Aufgaben, nachdem er sich aus dem Bundestag verabschiedet hat, bei einer Bank. Wir beginnen aber mit dem Thema Afghanistan. Dort fliehen im Moment tausende Menschen aus der Stadt Kunduz im Norden des Landes. Sie versuchen, sich vor Kämpfen zwischen Anhängern der Taliban und Regierungstruppen in Sicherheit zu bringen. Im ganzen Land ist die Lage weiter so unsicher, dass Afghanistan eins der Hauptherkunftsländer von Flüchtlingen bleibt. Auch darum ging es auf der Afghanistan-Konferenz in Brüssel, die heute zu Ende gegangen ist. Die EU und ihre Mitgliedstaaten haben dort finanzielle Hilfen zugesagt. Gleichzeitig wurde ein Abkommen veröffentlicht, das die Abschiebung afghanischer Flüchtlinge erleichtert. Andreas Meyer-Feist berichtet.
Hilfen für ein Land, das seit 40 Jahren keinen Frieden mehr erlebt hat. Ein Land, in dem ein Großteil der Menschen mit etwas mehr als einem Euro am Tag auskommen muss. Darum ging es in Brüssel. Alles, was Rang und Namen hat, war gekommen. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon, US-Außenminister Kerry, Afghanistans Staatspräsident Ghani und auch Bundesaußenminister Steinmeier. Am Geld wird der Aufbau Afghanistans nicht scheitern, das wurde auch diesmal klar. Steinmeier betonte aber auch,
dass diese Hilfe nicht voraussetzungslos erfolgt.
Mehr als bei früheren Konferenzen drängten die Geldgeber auf greifbare Gegenleistungen der afghanischen Regierung. Denn ob die Hilfen diejenigen, die sie brauchen, auch erreichen, ist oft reine Glückssache. Viele Milliarden sind schon in dunklen Kanälen versickert. Wichtigste Forderung:
Dass Afghanistan den Kampf gegen Korruption entschiedener angeht, als das bisher der Fall war. Und dass wir ebenso erwarten, dass in Fragen der Migration und der Rückübernahme faire Zusammenarbeit mit uns stattfindet.
Dafür kann Afghanistan mit rund 14 Milliarden Euro in den kommenden 4 Jahren rechnen. Die EU steuert 1,2 Milliarden bei, Deutschland noch mehr, 1,7 Milliarden Euro. Allerdings, auch diese Leistung verknüpfte Steinmeier indirekt an klare Zusagen. In diesem Fall bei der Rücknahme jener Flüchtlinge aus Afghanistan, die in der EU kein Asyl bekommen. Schon vor der Konferenz war dazu eine Vereinbarung mit Deutschland getroffen worden. Sie regelt die Modalitäten bis ins Detail.
Ich setze darauf, dass diese Vereinbarungen nicht geschriebenes Papier sind, sondern die Praxis der Zusammenarbeit in Zukunft bestimmt.
Bedingung: Die Flüchtlinge dürfen nicht in unsichere Gebiete gebracht werden. Das verbietet die Genfer Flüchtlingskonvention. Am Flughafen Kabul soll für die Rückkehrer ein eigener Terminal eingerichtet werden. Dazu Ausbildungs- und Jobprogramme. Die Kosten will Brüssel übernehmen. Zumindest alleinstehende junge Männer sollen schnell mit Reisedokumenten ausgestattet werden. Umstritten, ob auch unbegleitete Minderjährige zurück müssen, wohl nur dann, wenn sie eine Familie haben, die sie auch versorgen kann. So jedenfalls sehen es die Pläne vor. Dass von der afghanischen Regierung verstärkt Gegenleistungen für Hilfen verlangt werden, war abzusehen. Die Zweifel, ob neue Milliarden ohne Druck sinnvoll eingesetzt werden können, sind überall groß. Für die Misere sei aber nicht die aktuelle Regierung verantwortlich, sagte US-Außenminister Kerry, sondern die leidvolle Vergangenheit.
And it has left very deep wounds. And those wounds will take time to heal.
Es brauche Zeit, bis die Wunden verheilen. Gleichzeitig forderte Kerry aber die afghanische Regierung auf, mehr gegen die Taliban zu unternehmen, die viel Land gewinnen. Die Sicherheitslage habe sich seit dem Ende des NATO-Einsatzes vor 2 Jahren deutlich verschlechtert. Auch wenn die Hoffnung begrenzt ist, dass sich daran schnell etwas ändert, in Brüssel ging es vor allem um Ermutigungen. Die Brüsseler Außenbeauftragte Mogherini lobte Afghanistans Präsident Ghani als
a man of vision and a man of action.
Ein Mann der Visionen und der Tatkraft.
The real job begins on delivery. Thank you.
Für Ghani fängt die Arbeit jetzt erst richtig an. Er muss liefern, wenn er das Vertrauen der Geldgeber erhalten will.
Geldzusagen und Forderungen an die afghanische Regierung, so die Bilanz der Afghanistan-Konferenz. Unser Korrespondent Kai Küstner in Brüssel kann sich aus eigener Erfahrung noch an die leidvolle Vergangenheit Afghanistans erinnern. Als Berichterstatter war er auch schon in dieser Region unterwegs. Mit diesem Hintergrund kommentiert er die Ergebnisse der Konferenz.
Irgendwie kommt mir das alles beängstigend vertraut vor. Meine Zeit als Afghanistan-Korrespondent endete vor etwas mehr als 3 Jahren. Doch was ich auf und neben der Brüsseler Konferenz aus Politikermund vernahm, gleicht fast 1:1 dem, was ich mir damals schon anhören musste. Jahrelang. Wirklicher Frieden ist noch fern, aber die tapferen afghanischen Sicherheitskräfte werden immer besser. Wir Europäer stehen zu unserer Verantwortung, wir lassen die Afghanen nicht im Stich. Und vergessen wir die Erfolge nicht, das Gesundheitswesen, die Mädchen, die in die Schule gehen. Und so weiter. Kurz, man leugnet zwar die Probleme nicht völlig, sagt aber alles andere als die Wahrheit. Schon damals war Schönreden in Mode und die Make-up-Schicht, die man dem Land in Sonntagsreden auftrug, ziemlich fett. Sich der ungeschminkten Realität zu stellen, hätte ja bedeutet, sich einzugestehen, dass der Abzug der Kampftruppen viel zu früh kam. Und übrigens auch der Rückzug der Bundeswehr aus Kunduz. Dass die Taliban dort vor 1 Jahr tagelang das Kommando übernahmen und auch jetzt wieder zumindest zeitweise ins Zentrum der Provinzhauptstadt vordringen konnten, ist der beste Beweis dafür. Doch heute wirkt die Schminke-Schicht, die man dem Land rhetorisch aufträgt, noch künstlicher als vor 3 Jahren. Auch weil es darunter jetzt finsterer aussieht als damals. Die Taliban haben sich weiter ausgebreitet. Selbst die Hauptstadt Kabul ist unsicherer geworden. Für Zivilisten ist das Land heute gefährlicher denn je. Ausgerechnet jetzt aber treibt die EU massiv die Abschiebung von afghanischen Flüchtlingen voran. Und dazu muss sie Afghanistan eben eine extra Schicht Make-up verpassen, muss das Land für ausreichend sicher erklären. Das zynisch zu nennen, ist fast noch zu harmlos ausgedrückt. Ehrlich wäre es von der Bundesregierung, von Berlin, Brüssel, Washington, endlich zuzugeben, dass sie das Land viel zu früh sich selbst überlassen haben, militärisch und finanziell. Was das für die Afghanen bedeuten würde, war bereits 2013 absehbar. Ehrlich wäre es also zu sagen, dass wir mindestens mitverantwortlich dafür sind, dass so viele Verzweifelte dieses Land verlassen. Aus Angst, aus Frustration. Ehrlich wäre es zu sagen, dass diese Flüchtlinge also auch unsere Flüchtlinge sind und es deshalb unsere Pflicht ist, dass wir uns um sie kümmern. Natürlich ist es richtig, dass die internationale Gemeinschaft der Regierung in Kabul jetzt mit 9 Milliarden hilft. Sie muss das tun. Andernfalls würde das Land wieder vollends im Chaos versinken. Doch der ausländische Finanztropf ist leider nicht viel mehr als eine dringend notwendige, lebenserhaltende Maßnahme. Mehr nicht. Ich bleibe dabei. Auch wenn derzeit vieles in die Richtung deutet, ist Afghanistan nicht zwingend dem Untergang geweiht. Doch um das Land auf dem, wenngleich langsamen Weg in den Abgrund aufzuhalten, sind entweder ernsthafte Friedensgespräche mit den Taliban notwendig oder der Westen müsste seine Strategie von Grund auf neu überdenken und sich, was politisch kaum durchsetzbar scheint, wieder stärker engagieren. Mit alles übertünchender Schminke allein aber wird sich das Land nicht befrieden lassen. Im Gegenteil. Und verhindern, dass die Menschen aus diesem Land fliehen, wird man so auch nicht.
Kai Küstner kommentierte für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. In Brüssel sind 2 Polizisten mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Die Ermittler vermuten terroristische Motive beim Täter. Einzelheiten nannten sie dazu nicht. Der mutmaßliche Täter wurde demnach angeschossen und dann festgenommen. Ralf Siener fasst zusammen, was bisher bekannt ist.
Möglicherweise habe der Angriff einen terroristischen Hintergrund, sagte der Sprecher der belgischen Staatsanwaltschaft. Während einer Kontrolle hatte heute Mittag ein Mann im Brüsseler Stadtteil Skabeek 2 uniformierte Polizisten mit einem Messer angegriffen. Die beiden Beamten wurden am Bauch bzw. Hals verletzt. Sie sind nicht in Lebensgefahr. Der Angreifer konnte zunächst fliehen. Einer 2. Polizeistreife gelang es, den Mann durch einen Schuss ins Bein zu stellen. Trotz seiner Schussverletzung wehrte sich der Angreifer heftig gegen die Festnahme. Nach Informationen des belgischen Rundfunksenders RTBF soll es sich bei dem 43-Jährigen um einen ehemaligen Mitarbeiter der belgischen Armee handeln. Nach RTBF-Informationen soll der Mann Kontakte zu belgischen IS-Kämpfern in Syrien haben und den belgischen Terrorfahndern bekannt sein. Wegen seiner Schussverletzung wurde er ins Krankenhaus eingeliefert und wird dort zurzeit verhört.
Der Favorit hat sich durchgesetzt. Der UN-Sicherheitsrat hat sich einstimmig für den früheren portugiesischen Ministerpräsidenten António Guterres als neuen UN-Generalsekretär ausgesprochen. Guterres hat bei den Vereinten Nationen schon Erfahrung als Chef des Flüchtlingshilfswerks gesammelt. Jetzt warten wohl neue Aufgaben in schwierigen Zeiten auf ihn, wenn die Vollversammlung noch formal zustimmt. Georg Schwarte berichtet aus New York.
Da staunten alle am Mittag Ortszeit New York. Die Türen des Sicherheitsrates öffneten sich und alle 15 Mitglieder des höchsten UN-Gremiums traten vor die Medienwand im Gebäude der Vereinten Nationen. Drinnen hatten sie gerade die 6. Probeabstimmung zur Wahl des Nachfolgers von Ban Ki-moon hinter sich gebracht und die Überraschung war perfekt.
After our 6th straw poll, we were a clear favorite and his name is António Guterres.
Nach der 6. Probeabstimmung haben wir einen klaren Favoriten und sein Name lautet Antonio Guterres, sagt Russlands UN-Botschafter Tschurkin unter dem Raunen der Zuschauer. Antonio Guterres, 67 Jahre alt, von 1995 bis 2002 portugiesischer Ministerpräsident, Mitglied der Sozialistischen Partei des Landes, später für 10 Jahre UN-Hochkommissar für Flüchtlinge. Schon bei seiner Vorstellung in der UN-Generalversammlung hatte er offenbar die meisten der 193 vertretenen Mitgliedstaaten überzeugt, als männlicher Kandidat aus Westeuropa, obschon eigentlich eine Frau aus Osteuropa an die Spitze gewählt werden sollte.
Why am I here as a candidate?
Warum bin ich Kandidat? Ich bin ein privilegierter Mann. Gott hat mir sehr viele unterschiedliche Aufgaben geschenkt im Leben. Das verpflichtet mich, jetzt etwas zurückzugeben. Guterres hatte sich gegen 12 andere Kandidatinnen und Kandidaten durchgesetzt, 7 davon aus Osteuropa, darunter auch die bulgarische UNESCO-Chefin Bokova sowie die gerade erst angetretene bulgarische EU-Haushaltskommissarin Kristalina Georgieva. Guterres, ein UN-Insider, der den Apparat kennt und der Apparat ihn. Er war angetreten mit dem Versprechen, für die Spitze der UN 2 Dinge mitzubringen: moralische Werte und Führungsstärke.
So I believe that we badly need at this moment 2 things, leadership and values.
Der rhetorisch bewanderte Guterres, ein Mann, der sich die vergangenen 10 Jahre als UN-Hochkommissar für Flüchtlinge mit einer stetig wachsenden Flüchtlingszahl beschäftigen musste, nach Ansicht vieler UN-Mitgliedstaaten offenbar nicht die schlechteste Voraussetzung, um nach 10 Jahren unter dem Südkoreaner Ban Ki-moon jetzt als neuer UN-Generalsekretär gewählt zu werden. Der amtierende Vorsitzende des Sicherheitsrates, der Russe Vitali Tschurkin, kündigte an, bereits morgen eine formale Abstimmung per Akklamation im Sicherheitsrat durchführen zu können.
We have decided to go for a formal vote tomorrow morning at 10 o'clock and we hope it can be done by acclamation. This is what we are looking at.
Danach wird Guterres dann nach den Statuten der UN-Charta vom Sicherheitsrat der UN-Generalversammlung als Kandidat für die Ban Ki-moon-Nachfolge vorgeschlagen. Die 193 Mitgliedstaaten werden dann, wie bei den 8 vorangegangenen Generalsekretären, Guterres per Beifallsbekundung im Weltsaal wählen.
Jan Böhmermann kann auch ernst. Heute hat sich der ZDF-Moderator zu dem nun eingestellten Verfahren gegen ihn geäußert, das der türkische Staatschef Erdogan angestoßen hatte. Böhmermann tat das unter anderem auf Facebook, garniert mit einigen ironischen Äußerungen und einem Liedchen. Aber er war auch ungewohnt deutlich in seinen politischen Äußerungen. Jochen Hilgers berichtet über Böhmermanns ungewöhnliche Pressekonferenz.
Der Moderator und Satiriker Jan Böhmermann hat über seine Facebook-Seite auf die Verfahrenseinstellung der Staatsanwaltschaft Mainz reagiert. Zunächst ironisch, dann in seiner Kritik an der türkischen Regierung scharf, aber sachlich setzte er sich mit der Diskussion über sein Schmähgedicht auseinander. Der erste ironische Dank ging an die Staatsanwaltschaft Mainz.
Ich freue mich, dass die Staatsanwaltschaft Mainz nicht den Aufwand gescheut hat, sich die komplette Neo Magazin Royal-Sendung vom 31. März 2016 anzuschauen. Wir bei ZDF Neo können jeden aufmerksamen Zuschauer sehr gut gebrauchen.
Böhmermann hatte ein Schmähgedicht vorgetragen und dabei zahlreiche Beleidigungen in Richtung des türkischen Staatspräsidenten Erdogan formuliert. Er wollte damit nach eigenen Angaben die Grenzen von Satire aufzeigen.
Mein juristisches Proseminar zum Thema Schmähkritik war kein Versehen, kein Zufall und auch kein Ausrutscher, sondern ist genauso mehrere Tage im Voraus geplant und vorbereitet worden. Die Neo Magazin Royal Sendung vom 31. März wurde ganz normal und so gewissenhaft wie immer vom ZDF abgenommen.
Erdogan hatte über deutsche Anwälte Strafanzeige gestellt. Das ZDF hatte die betreffende Sendung zwar zunächst aus dem Netz genommen, stellte sich aber ansonsten hinter Böhmermann und zahlte die Kosten für den anschließenden Rechtsstreit.
Es ist enorm wichtig für mich als Künstler in solchen Momenten und Zeiten einen starken, selbstbewussten öffentlich-rechtlichen Sender mit klarer, unabhängiger Haltung und selbstbewussten Redakteuren hinter sich zu wissen, der Streit, Diskurs und Meinungsvielfalt nicht nur aushält, sondern aktiv befördert.
Nach der Hälfte der gut 7-minütigen Erklärung, die Böhmermann vom Blatt ablas, setzte der Moderator sich kritisch mit den Zuständen in der Türkei auseinander.
Während Sie dieses Video sehen, sitzen in der Türkei Menschen in Haft, ohne Chance auf einen fairen Prozess, müssen ihre Reisepässe abgeben, dürfen das Land nicht verlassen, verlieren ihren Job, weil sie sich kritisch mit ihrem Land auseinandergesetzt haben, öffentlich oder in einem zu großen Kreis eine andere Meinung vertreten haben als erlaubt.
Der Satiriker beschäftigte sich dann noch mit der Kunstfreiheit und befand:
Wenn ein Witz eine Staatskrise auslöst, ist das nicht das Problem des Witzes, sondern des Staates. Was Humor ist und was eine Straftat, beurteilt zuallererst der professionelle Spaßvogel, dessen Job das ist.
Eine erneute Strafverfolgung hat Böhmermann nach dieser Erklärung wohl nicht zu fürchten. Insgesamt, so der Eindruck, blieb Böhmermann sachlich und verzichtete auf erneute Provokationen.
Und wir bleiben beim Thema Türkei und bei einem weiteren Knackpunkt der diplomatischen Beziehungen zu Deutschland. 4 Monate lang hatten Bundestagsabgeordnete Besuchsverbot bei deutschen Soldaten auf dem Luftwaffenstützpunkt Incirlik. Heute durften sie dann doch hin. Der SPD-Verteidigungsexperte Rainer Arnold kritisierte danach, einer Agenturmeldung zufolge, die Soldatenunterkünfte. Teils soll es dort Schimmel geben. Ansonsten fiel die Besuchsbilanz in Incirlik bisher eher positiv aus. Reinhard Baumgarten berichtet.
Das Eis sei gebrochen, wertete Delegationsleiter Karl Lamers gegenüber der Nachrichtenagentur dpa den Besuch in Incirlik. Die türkische Seite habe verstanden, dass Deutschland eine Parlamentsarmee habe. Der CDU-Mann räumte allerdings ein, dass es von türkischer Seite keine klare Zusage für ein dauerhaftes Besuchsrecht bei den 250 in Incirlik stationierten Bundeswehrsoldaten gebe. Darüber hinaus hat die türkische Regierung direkte Gespräche mit der 7-köpfigen Bundestagsdelegation ohne Begründung abgelehnt. Mehr als 4 Monate lang hatte die türkische Führung deutschen Politikern den Zugang zum Luftwaffenstützpunkt Incirlik versagt. Hintergrund war eine Anfang Juni im Bundestag verabschiedete Armenier-Resolution. In ihr werden die Massaker an christlichen Armeniern vor 100 Jahren als Völkermord bezeichnet. Gestern war die deutsche Delegation mit Mitgliedern des türkischen Verteidigungsausschusses zusammengekommen. Die Gespräche seien in freundschaftlicher Atmosphäre verlaufen, hatte Delegationsleiter Lamas anschließend vor Medienvertretern erklärt.
Dass Politiker nach dem Ende ihrer politischen Karriere in die Wirtschaft wechseln, kommt häufiger vor. So wie der ehemalige Kanzleramtsminister Ronald Pofalla von der CDU, der zur Deutschen Bahn ging. Jetzt gibt es wieder ein prominentes Beispiel. Den früheren Bundesfinanzminister und nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Per Steinbrück. Erst Ende vergangenen Monats hat er sich aus dem Bundestag verabschiedet. Nun zieht es ihn zur INDIBA, Europas größter Direktbank. Legal ist das, aber auch legitim? Volker Schafranke aus Berlin.
Erst vergangenen Donnerstag stand Per Steinbrück das letzte Mal am Rednerpult des Deutschen Bundestages. Es ging um auswärtige Kultur- und Bildungspolitik. Und der 69-Jährige schaffte es auch hier, sein Leib- und Magenthema, die Finanzpolitik, unterzubringen.
Was ist mit Freiheit und individueller Selbstbestimmung in Zeiten der Globalisierung und Digitalisierung? Hier steht es um die Rückgewinnung des Primats demokratisch legitimierter Institutionen gegenüber einem entgrenzten digitalen und Finanzkapitalismus.
Das Ganze schmückte er dann mit einer launigen Verabschiedung.
Dies, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, das war der letzte Ton aus meinem Jagdhorn. Vielen Dank.
Es gab am Ende viel Applaus für seine Zukunftsanalyse aus allen Fraktionen und Bundestagspräsident Norbert Lammert dankte ihm explizit für seine Zeit als Bundesfinanzminister. Zu der Frage, was nach seiner Parlamentstätigkeit kommen würde, äußerte er sich immer sehr zurückhaltend.
Ich werde nicht zurückfallen, plötzlich nur in japanische Faltkunst und die Kunst des Blumensteckens. Ich werde auch weiterhin gut beschäftigt sein.
An der jetzt bekannt gewordenen Beratertätigkeit bei der INDIBA Bank ist rechtlich nichts auszusetzen. Seit letztem Jahr gilt die Regelung, dass Minister und Staatssekretäre, die in die Privatwirtschaft wechseln wollen, zwischen beiden Aufgaben eine Zwangspause von bis zu 18 Monaten einhalten müssen. Steinbrücks Finanzministerzeit liegt über 7 Jahre zurück und seit 2009 war er einfacher Bundestagsabgeordneter. Für die gilt die Regelung nicht. Steinbrück sagte in der Wochenzeitung Die Zeit, er könne hier keinen Interessenskonflikt erkennen. Die Reaktionen im politischen Berlin auf den Wechsel fielen verhalten aus. Der deutsche Grünen-Politiker und Finanzexperte aus dem Europaparlament Sven Giegold forderte allerdings, dass es auch eine Karenzzeit für Abgeordnete geben muss. Diese schnellen Seitenwechsel seien Futter für den Politikerverdruss.
Die Mitarbeiter der Supermarktkette Kaisers Tengelmann bangen weiter um ihre Jobs. Heute trafen sie sich in Viersen zu einer Betriebsversammlung, verließen die aber mit einem ebenso mulmigen Gefühl wie vorher. Kaisers Tengelmann sollte von Edeka übernommen werden, dafür gab es eine Ministererlaubnis. Doch nach Klagen von Konkurrenten wie Rewe legte das Oberlandesgericht Düsseldorf die Genehmigung auf Eis. Jetzt läuft der Countdown bis zur endgültigen Entscheidung, wie es weitergeht. Jörg Marksteiner berichtet aus Viersen.
Mehr als 1000 Mitarbeiter aus ganz Nordrhein-Westfalen sind zur Betriebsversammlung gekommen. Doch auch nach Ende der Veranstaltung rätseln sie noch immer, was aus ihnen wird. Er bringe leider keine Neuigkeiten mit, sagte der Sprecher der Geschäftsführung Raimund Luig.
Da bringe ich heute nichts mit. Da sind die Verantwortlichen heute noch in den Gesprächen. Ich kann Ihnen also auch nicht sagen, wie die Inhalte sind. Ich kann Ihnen nicht sagen, wann die Termine sein werden.
Er verliere seinen Optimismus aber nicht, dass es noch eine Chance für eine Rettung der verlustreichen Supermarktkette gibt. Bis Freitag, 24 Uhr, laufe die Frist, die Eigentümer Karl-Erivan Haupt gesetzt hat.
Und Freitag heißt auch Freitagabend. Und ich glaube also nicht, dass der Gesellschaft dahergehen wird und wird jetzt eine Pressemitteilung gegen Mitternacht herausgeben. Ich glaube es nicht. Deswegen würde ich eher sagen am Montag.
Das bedeutet, dass dann wohl spätestens am Montag endgültig verkündet wird, was aus den noch 15.600 Mitarbeitern wird. Von denen äußerten sich zumindest heute in Viersen viele skeptisch, dass es doch noch zu einer Komplettübernahme durch Edeka kommt.
Eigentlich erwarten wir, dass wir mal gesagt bekommen, ob wir zumachen. Wir wissen gar nichts. Wir wissen nicht, ob wir zumachen, ob der Pachtvertrag ausläuft oder wir wissen gar nichts. Man hält uns ein bisschen klein.
Immer wieder sagten Mitarbeiter, sie halten eine Zerschlagung im Moment für realistischer. Auch wenn dann völlig unklar ist, was aus den einzelnen Filialen wird.
Der Internetkonzern Yahoo kommt im Moment nicht aus den Negativschlagzeilen. Im vergangenen Monat wurde ein Hackerangriff auf mindestens 500 Millionen Nutzerkonten bekannt. Jetzt soll das Unternehmen selbst Kunden ausgespäht haben, und zwar im Auftrag der US-Regierung. Medienberichten zufolge durchleuchteten Yahoo-Mitarbeiter die E-Mails und suchten nach bestimmten Formulierungen oder Anhängen. Nicole Markwald aus Los Angeles mit den Einzelheiten.
Es sind die wohl schwierigsten Tage für Yahoo-Chefin Marissa Mayer. Sie befindet sich in Verhandlungen zu einer Übernahme des Internetkonzerns durch den Telekom-Riesen Verizon. Vor einigen Wochen musste sie dazu einräumen, dass Hacker vor 2 Jahren Profilinformationen von mindestens 500 Millionen Yahoo-Nutzern erbeutet haben. Und nun wird Yahoo vorgeworfen, einer US-Behörde uneingeschränkten Zugriff auf E-Mails eingeräumt zu haben. Das geht aus einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters hervor. Technologiereporterin Molly Woods fasst die neuesten Vorwürfe gegen den Internetkonzern so zusammen.
The report says that Yahoo.
In dem Bericht heißt es, dass Yahoo im vergangenen Jahr auf Anfrage einer US-Behörde spezielle Software entwickelt hat, die alle eingehenden E-Mails durchforstet hat.
Specific information that law enforcement officials were interested in.
Hunderte Millionen Nutzer von Yahoo seien von dem E-Mail-Scan in Echtzeit betroffen gewesen. Die Software habe eingehende E-Mails nach bestimmten Formulierungen, einer Abfolge gewisser Zeichen und Anhängen durchsucht. Unklar ist, wonach genau gesucht wurde und ob und wenn ja, welche Informationen an die US-Regierung geflossen sind, schreibt die Washington Post. Unbekannt ist auch noch, von welcher US-Behörde die Anfrage kam. Von Yahoo hieß es in einer ersten Mitteilung, man halte sich an die Gesetze der USA. Später schob der Konzern hinterher, die Darstellung sei irreführend, ein solches Durchforsten von E-Mail gebe es im Yahoo-System nicht.
Wer viel fordert, bekommt vielleicht auch viel. Diese Devise scheint sich die britische Regierungschefin Theresa May gesetzt zu haben. Auf dem Parteitag ihrer regierenden konservativen Partei erklärte sie ihre Vorstellungen vom Brexit. Möglichst freier Zugang zum europäischen Binnenmarkt, gleichzeitig Kontrolle über die Einwanderung. Versuchen kann man es ja mal. Stephanie Pieper berichtet vom Tory-Parteitag in Birmingham und von den Forderungen Theresa Mays.
When we came to Birmingham this week, some big questions were hanging in the air.
Große Fragen hätten die Konservativen während ihres Parteitages in Birmingham beschäftigt, bilanzierte Theresa May zu Beginn ihres einstündigen Auftritts. Haben wir einen Plan für den Brexit? Haben wir das Stehvermögen, ihn durchzustehen? Und nicht zuletzt, so die Premierministerin, wird es Boris Johnson schaffen, 4 volle Tage lang auf Parteilinie zu bleiben?
Can Boris Johnson stay on message for a full 4 days?
May schien den Tory-Delegierten und den Briten beweisen zu wollen, dass sie keine steife Regierungstechnokratin ist, dass sie Witze machen kann, sogar auf Kosten ihres eigenen Außenministers, des Brexit-Vorkämpfers Johnson. Der EU-Austritt wird ihre Zeit in 10 Downing Street bestimmen. Und am 23. Juni, so sieht es May, hätten die Menschen auch für Veränderung gestimmt.
Because in June, people voted for change. And a change is going to come.
Und Veränderungen, versprach die konservative Partei- und Regierungschefin, werde sie liefern. Vor allem in der Bildungs- und in der Wirtschaftspolitik. May will den Staat stärken. Nicht zum Wohle von wenigen Privilegierten, sondern zum Wohle aller.
My mission and the mission of this party is to build a country that truly works for everyone. Not just for the privileged few.
Und nach dem Brexit, avisierte May, werde Großbritannien wieder souverän und unabhängig sein. Doch zunächst stehen, spätestens ab April nächsten Jahres, die schwierigen Verhandlungen mit der EU an. Sie wolle dabei, so die Premierministerin, britischen Firmen die größtmöglichen Freiheiten beim Zugang zum EU-Binnenmarkt sichern.
I wanted to give British companies the maximum freedom to trade with and operate within the single market.
Zugang zum Binnenmarkt ja, Mitgliedschaft im Binnenmarkt nein. Das scheint nun Mays Devise. Einige Beobachter sehen Großbritannien damit auf dem Weg zu einem harten Brexit. Eine Aussicht, die bereits seit Anfang der Woche am Devisenmarkt den Pfundkurs fallen lässt. Die Premierministerin machte in ihrer Rede erneut klar, dass sie künftig weniger EU-Ausländer auf der Insel willkommen heißen will. Das Land werde doch nicht aus der EU austreten, so May, nur um sofort die Kontrolle über die Zuwanderung wieder abzugeben.
But let's state one thing loud and clear. We are not leaving the European Union only to give up control of immigration all over again.
Immer wieder erntete die neue Frau im Topjob Szenenapplaus, wenn sie versicherte, es gibt keinen Exit vom Brexit. Die Remainer, die EU-Anhänger bei den Konservativen, sind fast verstummt.
Vielleicht wird es irgendwann mal winzige Roboter geben, die in unserem Körper nach Krebszellen suchen können. Das ist im Moment zwar noch Zukunftsmusik, aber die Grundlage dafür haben drei Forscher gelegt, die sozusagen die kleinsten Maschinen der Welt entwickelt haben, und zwar auf Molekularebene. Für diese Arbeit werden sie mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet, wie heute in Stockholm bekannt gegeben wurde. Von dort berichtet Carsten Schmiester.
Göran Hansson von der Königlichen Schwedischen Akademie der Wissenschaften kam ganz schnell zur Sache.
This year's Nobel Prize in Chemistry is about the world's smallest machines.
Beim diesjährigen Chemie-Nobelpreis geht es um die kleinsten Maschinen der Welt, sagte er. Und diese Maschinen sind wirklich sehr klein. Ihre Größe entspricht etwa einem Tausendstel des Durchmessers eines menschlichen Haares. Winzige Moleküle, die aber nicht eben einfach nur da sind, sondern die wie Maschinen funktionieren. Dafür bekommen der Franzose Jean-Pierre Sauvage von der Universität Straßburg, der Schotte James Fraser Stoddart, der in den USA arbeitet, und der Niederländer Bernhard Feringer aus Groningen den Preis für die Entwicklung von Molekülen, deren Bewegungen steuerbar sind und die unter Zufuhr von Energie verschiedenste Aufgaben erledigen können. Offenbar eine Zukunftstechnologie, die noch allerdings in den Kinderschuhen steckt. Aber eines Tages werden diese molekularen Minimaschinen wohl Teil unseres Alltages sein, in Sensoren oder in Energiespeichern, sagt das Nobelkomitee der Akademie voraus. Einer der Preisträger, Bernhard Feringer, war bei der Pressekonferenz per Telefon zugeschaltet. Er hatte erst eine Stunde zuvor von seiner Auszeichnung erfahren und war noch hörbar begeistert. Molekulare Maschinen, für ihn sind sie ein ganz spannendes Stück Zukunft.
I feel a little bit like the Wright brothers, eh?
Ich fühle mich ein bisschen wie die Wright Brothers, die vor 100 Jahren zum ersten Mal geflogen sind. Da hat man gesagt, wozu brauchen wir eine Flugmaschine? Und jetzt haben wir den Jumbojet oder den Airbus. So fühle ich mich. Da hat sich das Nobelkomitee also offensichtlich drei Pioniere ausgesucht, von denen jeder für einen Entwicklungsschritt maßgeblich verantwortlich ist. Von Sauvages frühen Forschungen Anfang der 1980er Jahre über Fraser Stoddarts künstliche molekulare Muskeln 10 Jahre später bis zu Feringer, der den ersten molekularen Motor entwickelt hat. Anwendungen viele, unter anderem in der Medizin.
Think about micro-robots.
Denken Sie an Mikroroboter, die der Arzt in die Blutbahn injizieren kann und die dann nach Krebszellen suchen oder Medikamente genau dahin bringen, wo sie gebraucht werden. Solche Sachen kann man sich jetzt denken.
Und mit diesen Zukunftsaussichten endet das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Am Mikrofon verabschiedet sich Antje Diekans.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.